Hallo, hier ist Pauline von Deine Korrespondentin. Ihr hört heute die achte Folge unseres Podcasts, mit dem wir euch unsere Korrespondentinnen und auch die Themen, über die wir berichten, näher bringen wollen. Wir sprechen darüber, wo die Korrespondentinnen leben, warum sie dort leben, welche Themen die Menschen dort bewegen. Wir sprechen über ihre Lieblingsplätze, über Geschichten und Frauen, die sie besonders beeindruckt haben. Und heute lernt ihr Anne Herberg kennen. Sie ist keine der 10 festen Korrespondentinnen in unserem Netzwerk, weil sie eigentlich vorwiegend als Korrespondentin für die ARD arbeitet. Aber manchmal schafft sie es doch, die eine oder andere Geschichte für uns aufzuschreiben, wie zuletzt die über Sarah Russ. Und darüber sprechen wir auch gleich noch ausführlicher. Anne hat bei der Deutschen Welle volontiert, hat dort später auch als Redakteurin gearbeitet und ist vor ungefähr 5 Jahren nach Lateinamerika gegangen. Wie das kam und was sie da genau macht, das hören wir jetzt. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit der achten Folge von Deine Korrespondentin, der Podcast. Hallo Anne, schön, dass wir es heute schaffen, miteinander zu reden.
Hallo Pauline, freut mich sehr.
Das ist ja aufgrund der Zeitverschiebung zu Buenos Aires gar nicht so einfach. Wie hast du eigentlich deinen Alltag strukturiert, dass das gut klappt? Also hast du da andere Arbeitszeiten, als du sie für gewöhnlich in Deutschland hättest, oder wie soll ich mir das vorstellen?
Ja, also ich arbeite eigentlich schwerpunktmäßig entweder morgens oder abends und nehme mir eher am Nachmittag frei. Ich bin ja auch Mutter, ich habe einen kleinen Sohn und dann gehe ich einfach nachmittags mit ihm in den Park und dann kann ich abends und teilweise wird es dann auch nachts noch bestimmte Beiträge und Sachen fertig machen, damit die dann für die Frühsendungen in Deutschland da sind. Und ich muss natürlich morgens da sein, denn das ist praktisch die Überschneidungszeit, die ich mit den deutschen Redaktionen habe.
Du hast im Vorgespräch gesagt, dass Argentinien eines der am schwersten betroffenen Länder in Südamerika war. Ich glaube, da spielt auch die Wirtschaftskrise eine entscheidende Rolle. Vielleicht kannst du sagen, was es damit konkret auf sich hat.
Ja, absolut. Also Argentinien kämpft sozusagen an zwei Fronten. Argentinien kämpfte auf der einen Seite gegen Corona und auf der anderen Seite steckt dieses Land in einer unheimlich schweren Wirtschaftskrise und das eben nicht erst seit der Pandemie. Man muss sich vorstellen, wenn Deutschland in diese Pandemie reingekommen ist mit einer brummenden Wirtschaft und von dort aus praktisch dann der Einschnitt kam Argentinien schon auf Krücken angekrochen und es ging diesem Land schon schlecht. Und dann kam Corona. Das heißt, die Finanzmittel, das überhaupt zu stützen, das da in irgendeiner Weise auch ein soziales Netz ein soziales Auffangnetzwerk aufzubauen, war für Argentinien ungemein schwerer. Es wurden hier trotzdem vom Staat unheimlich viele Hilfen, gerade für die ärmsten Familien, aufgelegt. Vieles musste dann mit der Notenpresse finanziert werden. Das ist natürlich ein großes Risiko. Ich will jetzt hier nicht so mit Wirtschaftsdaten jonglieren, aber das heizt natürlich auch oft noch mal mehr die Inflation an. Und Argentinien ist das Land, eines der Länder mit der höchsten Inflation weltweit. Also da kamen einfach ganz, ganz viele Dinge zusammen, die dann auch, glaube ich, dazu geführt haben, dass hier die Infektionszahlen dann, wie in anderen lateinamerikanischen Ländern auch so explodiert sind. Man muss sich vorstellen, die Menschen hier, die haben gar nicht die Möglichkeit, zu Hause zu bleiben. Viele. Also jemand, der jetzt nicht aus einer eher privilegierten Mittel- bis Oberschicht kommt. Es gibt hier ganz viele Menschen, die arbeiten wirklich, ja, jeden Tag erarbeiten sie sich das, was dann am Abend auf den Tisch kommt. Das heißt, die arbeiten informell, die arbeiten ohne festen Vertrag, die haben keine Absicherung. Wenn sie nicht rausgehen und arbeiten, dann haben sie nichts zu essen. Und das heißt, die konnten diesen strikten Lockdown in der Art und Weise gar nicht einhalten.
Und wie kam es zu dieser krassen Inflation? Also ich habe davon auch schon an anderer Stelle gehört, aber man fragt sich ja schon, wie das zusammenhängt. Also gab es die schon die ganzen letzten Jahre oder war das jetzt die letzten 2 Jahre besonders krass und worauf ist das zurückzuführen?
Ja, ich glaube, Argentinien ist ein Land, wenn man von hier aus berichtet, dann wird man automatisch zum Wirtschaftsexperten. Ich habe in den letzten Jahren 2 Zusatzkurse belegt, Wirtschaft für Journalisten, also so eine Art Crashkurs, denn ohne dieses so ein bisschen Grundwissen kommt man hier einfach gar nicht durch. Dieses Land schlittert sozusagen von einer Wirtschaftskrise in die nächste und das schon seit Jahrzehnten. Also das ist nichts Neues. Vielleicht erinnern sich manche noch an die ganz, ganz schwere, an den Finanzcrash, an den Staatsbankrott 2001. Da gingen ja hier die Menschen auch auf die Straße. Das ging um die Welt. Das war eine der größten Wirtschaftskrisen überhaupt zu Anfang des Jahrtausends. An was liegt's? Das ist, glaube ich, eines der Lieblingsthemen und das wichtigste Thema auch für die Argentinier, das am meisten, am liebsten immer bei Asado und Rotwein und im Radio und am Esstisch und auf der Straße und in der Supermarktkasse. Es wird ständig diskutiert. Alle haben eine Theorie und irgendwie geht es mit diesem Land aber seit Jahrzehnten bergab. Und jetzt die Frage, woher kommt die Inflation? Das ist, glaube ich, nicht so einfach. Man muss sich vorstellen, in einem Land, das so viele Krisen erlebt hat, gibt es einfach auch einen psychologischen Effekt. Also man geht davon aus, dass dieses Land wieder die nächste Krise erleben wird und dementsprechend projiziert ist das ja auch so eine Art self-fulfilling prophecy. Also man profiziert, okay, in einem Jahr ist das bestimmt 20% teurer. Dann wird dieser Preis auch draufgelegt. Das ist eine Sache. Auf der anderen Seite gibt es natürlich das, was ich vorher erwähnt habe. Ganz oft schmeißt die Regierung, um zu finanzieren, die Notenpresse an. Also sie druckt Geld. Damit heizt sie die Inflation auch wiederum an. Dazu gibt es sehr viele andere wirtschaftliche Probleme, strukturelle Probleme, die dieses Land hat. Also es hat immer wieder ein großes Loch im Haushalt. Es hat immer wieder Probleme, die Handelsbilanz sozusagen, also das, was importiert wird, was exportiert wird, das so in eine Balance zu bringen, dass nicht auch wieder ein Loch in der Haushaltskasse klafft. Und dann gibt es noch ein sehr, sehr großes Problem in Argentinien. Die Menschen haben kein Vertrauen in ihre Währung. Da kommt wieder das Psychologische zum Spielen. Also wenn ich mehrmals erlebt habe, dass ein Brot in einer Woche 20 Peso kostete und in der nächsten Woche dann 21 und dann 22 und dann 23, dann fange ich irgendwann an und zu sagen, oh, diese Währung Peso, die ist mir nicht ganz geheuer. Und dann versuche ich, mein Erspartes in Sicherheit zu bringen. Und das machen die Argentinier, indem sie Dollar kaufen. Und dieses Balance-Spiel zwischen der Peso verliert an Wert, weil er aber auch an Vertrauen verliert bei den Leuten, und ich kaufe Dollar, das ist auch ein argentinisches Problem. Also ich glaube, das war jetzt etwas verwirrend für jemand, der da noch nicht so drin steckt. Wir können das gerne in Einzelfällen und dann Alltagsbeispielen nochmal aufdröseln später, wie das eigentlich so ist. Wenn man aus einem Land wie Deutschland, wo man eigentlich keine Inflation kennt, wo irgendwie die Wirtschaft, der Export brummt und alles in irgendeiner Weise, in Anführungszeichen, doch relativ gut läuft, plötzlich in so einem Land ist wie in Argentinien, wo man wirtschaftlich ständig auf so einer Wackelkiste steht und sich fühlt wie in einer Achterbahn.
Welche Geschichten machst du eigentlich als Korrespondentin für die ARD in erster Linie? Also gibt es da Schwerpunkte? Ich habe schon rausgehört, also Wirtschaft ist auf jeden Fall ein Schwerpunkt, wahrscheinlich auch Politik.
Ja, auf jeden Fall. Also um Wirtschaft kommt man gar nicht drum rum. Auf der anderen Seite ist natürlich da immer so der Versuch da, das auch so einzubinden und zu erklären in Alltagsgeschichten, das mit Hilfe von Beispielen zu erklären, dass man das in Deutschland auch versteht, Menschen zu interviewen, die diesen Alltag leben. Also Wirtschaft ist hier nichts Abstraktes, sondern das ist was den Menschen wirklich jeden Tag passiert. Das ist, hier stürzt zum Beispiel der Peso-Kurs ab. Das ist sowas, das kann man sich in Deutschland gar nicht vorstellen. Aber hier ist das so. Das passiert, dann hat man einen Tag, in dem der Peso einfach unheimlich an Wert verliert. Man sitzt am Computer, drückt die ganze Zeit die Refresh-Taste und denkt, um Gottes Willen, wohin geht's noch? Dann bricht eine Panik aus, die Leute fangen an, mehr Dollar zu kaufen. Manche gehen auch zur Bank, versuchen ihr Geld abzuheben. Also das sind Dinge, die passieren hier tatsächlich im Alltag. Ich habe schon 3 solche Situationen erlebt. Das einfach wiederzuspiegeln, was das auch psychologisch mit den Leuten macht, wie man damit lebt, wie man irgendwie trotzdem weitermacht. Das sind Geschichten, die ich aus Argentinien ganz viel erzähle. Ich erzähle natürlich sonst auch, wenn ich für die ARD arbeite, eigentlich alles, was in Südamerika passiert. Also das fängt an mit Maradona kommt ins Krankenhaus, bis Krise in der Tango-Szene. Das geht von Wissenschaft über Kultur, Politik, Sport, im Grunde alles. Aber die Geschichten, die ich frei aus Argentinien ganz oft anbiete, haben auch damit zu tun, wie Leute trotz diesen Widrigkeiten, also diesen ständigen Krisen und den wirklich Steinen, die ihnen der Alltag in den Weg legt, trotzdem weitermachen, wie sie unheimliche Power entwickeln, wie hier einfach spannende soziale Bewegungen entstehen, wie die Kämpfe, die Frauenbewegung hier ausfechtet, etc. Solche Themen behandle ich sehr, sehr gerne auch als Freiautorin.
Vielleicht erklärst du noch mal kurz, wie dieses Studio in Buenos Aires aufgebaut ist. Also zwischenzeitlich gab es ja, glaube ich, auch zur Zeit der Weltmeisterschaft, der Fußballweltmeisterschaft in Brasilien 2014 und auch zu den Olympischen Sommerspielen in Rio einen zweiten Korrespondenten in Rio de Janeiro. Aber jetzt macht ihr wieder alles von Argentinien aus, oder? Also jemand, der quasi nicht so Einblick hat in diesen ARD-Kosmos, vielleicht kannst du das noch mal erklären.
Genau, es ist so, ich bin ja, das möchte ich auf jeden Fall auch festhalten, ich bin keine festangestellte ARD-Korrespondentin, sondern ich bin eine Mitarbeiterin, eine freie Mitarbeiterin des Studios, also ich unterstütze, aber ich bin dort nicht die feste ARD-Korrespondentin. Das ist Ivo Maroschik derzeit, während den Olympischen Spielen war das Julio Segador. Und zu den Olympischen Spielen und auch zu Fußball-WM hat die ARD dem Studio einen zweiten Junior-Korrespondenten zur Seite gestellt. Was ist ein Junior-Korrespondent? Er hat einen befristeten Vertrag. Das soll im Grunde eigentlich ein eher jüngerer Journalist, eine eher jüngere Journalistin sein. Mit der Idee, das Studio in Zeiten, in denen man von einem besonderen Arbeitsaufkommen ausgeht, dieses Studio unterstützt. Und ich habe das Studio als Junior-Korrespondentin ein Jahr unterstützt, während der Olympischen Spiele. Wir haben das Studio hier in Buenos Aires, haben aber einen festen Producer, also auch einen Mitarbeiter in Rio de Janeiro und hatten während den Olympischen Spielen, waren wir natürlich auch ständig in Rio de Janeiro, haben dort fest auch mit dem ARD-Olympia-Team zusammengearbeitet. Das war eine Gruppe von Sportjournalisten, Fernsehen und Radio, die dort im Medienzentrum saßen. Eine Riesengruppe, die ganz viel an Technik und Material mit rübergebracht hat, die wirklich die ganzen Sportveranstaltungen betreut haben. Und wir haben sozusagen als Straßenreporter so die Geschichten drumherum erzählt. Das war eine spannende Zeit, war toll und nach den Olympischen Spielen gab es den Korrespondentenwechsel und jetzt ist das eben so. Im Studio Buenos Aires betreut der feste Korrespondent Ivo Maroschik 9 Länder. Das geht von Kolumbien bis runter nach Argentinien, also ganz Südamerika mit Ausnahme von Venezuela. Venezuela wird von Mexiko aus betreut. Und ich unterstütze ihn und vertrete ihn auf Reisen, wenn er zum Beispiel reist oder mache selber Reisen und arbeite und liefere dafür das Studio zu. Also wir sind im Grunde ein eineinhalb Mann-Frau-Studio, das ein unheimlich großes Berichtsgebiet hat, sehr viel reisen muss, gar nicht so sehr ständig im Aktualitätsstress ist, sondern eher auch ja hintergründige, einordnende Geschichten macht und dafür natürlich auch viel unterwegs sein muss. Und das ging aber jetzt während Corona natürlich nicht.
Jetzt kommt so ein bisschen eine provokative Frage, Anne. Findest du, dass man einem großen und doch sehr heterogenen Kontinent wie Lateinamerika mit vielen Konfliktherden gerecht wird, wenn man nur ein oder du hast gerade gesagt anderthalb Korrespondenten quasi im Einsatz hat?
Naja, das ist natürlich die große Frage. Es gibt hier andere Medien, die natürlich noch weniger Auslandskorrespondenten hat. Wenn man mich fragt persönlich, dann sage ich nein, auf gar keinen Fall. Hier müssen viel mehr Leute hier. Es muss viel mehr Aufmerksamkeit auf diesen, finde ich, so spannenden Subkontinent, Halbkontinent Südamerika geworfen werden. Es müssen hier viel mehr Leute arbeiten. Ich versuche das als freie Korrespondentin teilweise auch so umzusetzen, dass ich mit den Leuten in anderen Ländern zusammenarbeite, dass man eben versucht, Geschichten zusammenzumachen, zusammen anzubieten, um da einfach auch ja Parallelen zu finden. Gerade habe ich beispielsweise eine Geschichte gemacht mit einer Kollegin in Kolumbien, mit der Katharina Oitschenko, die auch für deine Korrespondentin oft arbeitet. Und wir haben über Polizeigewalt gesprochen und haben da Beispiele eben aus Chile, aus Kolumbien und aus Argentinien drin gehabt, etc. Also Meiner Meinung nach müsste der Auslandsjournalismus viel weiter ausgebaut werden. Aber das sind natürlich rezeptionelle Entscheidungen, auf die man dann keinen Einfluss hat. Gott sei Dank gibt es ja viele tolle freie Kollegen, die aber eben auch in den einzelnen Ländern dann mit der Schwierigkeit kämpfen, ja, sich finanzieren zu müssen, oft keine Reisekosten zu bekommen, gleichzeitig in unheimlich unwegsame Gebiete reisen zu müssen, große Strecken zurücklegen zu müssen, das finanzieren zu müssen, denn Flüge sind teuer hier, sich fortzubewegen ist teuer hier. Also ich sag mal, alleine in den Amazonas zu reisen, muss man 3 Flugzeuge nehmen und dann muss man von dort noch tagelang über irgendwelche Flüsse fahren. Man muss oft das Benzin selbst kaufen. Also das überhaupt zu finanzieren und dann noch die Sicherheitslage mit einzukalkulieren, ist oft für Freijournalisten eine sehr, sehr große Herausforderung.
Welche anderen deutschen Medien haben denn Korrespondentinnen in Buenos Aires?
Ja, also es gibt neben mir hier noch einige weitere freie Kolleginnen. Also zum Beispiel der Schweizer Rundfunk arbeitet hier mit der Karin Naundorf zusammen. Die ist hier Fernsehkorrespondentin. Der neue Hörfunkkorrespondent des SRF kommt nun auch nach Buenos Aires. Es gibt noch die freie Kollegin Viktoria Eglau, die auch für den Deutschlandfunk arbeitet. Und dann gibt es noch weitere freie Kollegen. Die Taz hat hier noch jemand. Es gibt Mitarbeiter für den Fokus. Die Süddeutsche Zeitung hat ihren Korrespondenten hier. Die dpa hat Korrespondenten hier. Also es gibt schon einige und die anderen für Südamerika sitzen dann in Rio de Janeiro, zum Beispiel das ZDF, die NZZ, die FAZ sitzt in Sao Paulo, also Argentinien, Brasilien, das sind sozusagen die Orte, an denen die größeren Medien ihre Korrespondenten und Korrespondentinnen haben.
Ich hatte schon erwähnt, dass du zuletzt für uns über Sarah Russ geschrieben hast. Erzähl doch mal, warum ist das aus deiner Sicht eine besondere Frau, über die man unbedingt mehr erfahren sollte?
Ja, die Lebensgeschichte von Sarah Russ ist einfach, hat mich atemlos gemacht, ist einfach atemberaubend, ist einfach wahnsinnig. Ein solches Leben an sich ist eigentlich dazu da, man musste eigentlich einen Roman über sie schreiben. Es wurde auch Gott sei Dank ein Buch über ihre Geschichte geschrieben. Diese Frau hat so viel brutales Leid erfahren in ihrem Leben. Und als ich sie getroffen habe, habe ich eine Frau gesehen mit einer solchen Lebenspower, die ja schon über 90 ist. Die trotzdem sagt, nee, ja, meine Aufgabe ist, davon zu erzählen, dass sich das nie wieder wiederholt. Ich fasse noch mal ganz kurz zusammen. Sarah Russ hat den Holocaust überlebt. Sie war in Auschwitz, hat Zwangsarbeit geleistet, sie hat einen Todesmarsch überlebt und sie wurde schließlich in Mauthausen vor 70 Jahren aus dem KZ befreit mit, ich glaube, weniger als 30 Kilo auf den Knochen damals. Sie hat sich wieder ein Leben aufgebaut und sie ist ausgewandert nach Argentinien. Und hier in Argentinien gab es von 1976 bis 83 eine grausame Militärdiktatur. Und es war damals die Zeit des Kalten Krieges. Man machte sozusagen der geschriebene Feind war der Kommunismus. Und hier in Argentinien wurden Regimegegner, Oppositionelle, Menschen, Studierende, Gewerkschaftlerinnen ganz schnell zu subversiven Kommunistinnen, wenn sie der Junta im Weg standen. Und eine wirklich grausame Methode damals dieser Diktatoren war, Menschen einfach verschwinden zu lassen. In Nacht- und Nebelaktionen, diese Menschen verschwanden einfach. Und der Sohn von Sarah Russ hier in Argentinien, der verschwand eines Tages einfach. Der kam einfach nicht mehr von der Arbeit zurück. Er arbeitete damals in der Atomenergiebehörde und er kam nicht zurück. Zehntausende Menschen sind in Argentinien verschwunden auf diese Art und Weise. Und Sarah Russ weiß bis heute nicht, was mit ihrem Sohn passiert ist. Und das muss man sich vorstellen. Eine Frau, die so viel Leid erlebt hat, die den Holocaust überlebt hat, das Nazi-Regime, die Opfer des Nazi-Regimes wurde und dann nach Argentinien kommt mit der Hoffnung, hier in diesem Land wirklich Freiheit zu finden, hier durchatmen zu können, ein neues Leben zu beginnen, Amerika zu machen, hier wieder zum Opfer eines menschenverachtenden Regimes zu werden, das ist einfach brutal.
wer quasi Feuer gefangen hat für die Geschichte, der kann sie auf jeden Fall auch nochmal auf der Webseite nachlesen. Vielleicht gehen wir nochmal einen Schritt zurück, Anne, und du erzählst uns, was dich eigentlich so fasziniert am lateinamerikanischen Kontinent. Also gab es da eine besondere Begegnung oder ein Erlebnis, was dich nachhaltig geprägt hat? Weil ich habe auch in deinem Lebenslauf gesehen, dass du sogar deine Diplomarbeit 2008 über die Pressefreiheit und die journalistische Verantwortung in Argentinien geschrieben hast. Also irgendwas muss dich da gepackt haben, was dich offenbar nicht mehr losgelassen hat.
Ja, auf jeden Fall. Also ich mache keinen Hehl aus meiner Begeisterung für diesen Kontinent. Ich finde ihn wahnsinnig spannend. Ich bin hier sehr gerne. Angefangen hat alles allerdings über die Sprache. Also ich finde Sprachen toll. Ich spreche gerne Fremdsprachen. Das ist etwas, was mir Spaß macht, was mich fasziniert. Und ich wollte nach der Schule Spanisch lernen. Das war in der Schule einfach noch nicht möglich. Und das habe ich gemacht. Und mein erster Kontakt mit der spanischsprachigen Kultur war dann auch in Spanien. Und dann ging das so weiter und dann ging das so fort und dann studierte ich Journalismus und ich dachte, oh, ich würde jetzt gerne einfach mal ein Praktikum im Ausland machen. Und dann suchte ich nach spanischsprachigen Ländern, in denen das möglich ist. Und damals hatte, oder es hat immer noch die DPA hier in Buenos Aires ein Büro. Ich konnte also, ich habe mich dort beworben, wurde angenommen und konnte dann ein Praktikum in Buenos Aires machen. Und ich muss ehrlich sagen, dann war es relativ schnell um mich geschehen. Ich fand diese Stadt einfach so wahnsinnig spannend. Das war 2005. Damals kam Argentinien und auch Buenos Aires gerade aus der schweren Wirtschaftskrise, die ich erwähnt hatte, 2001, wieder so langsam hoch. Es ist wieder aufgestanden, diese Stadt. Und es war eine Power zu spüren hier. Eine Politisierung auch, die ich aus Deutschland damals so gar nicht kannte. Die Menschen waren aktiv, sie gingen auf die Straße, sie diskutierten ständig ihre Themen öffentlich. Es gab hier Protestmärsche, es gab hier angeregte politische Diskussionen. Das war eine Stimmung, die hat mir auch sofort ermöglicht, in die Geschichte, in die Kultur, in den Alltag dieses Landes einzusteigen. Und da habe ich gemerkt, das interessiert mich. Ein Land, das so viele Krisen erlebt hat, wie geht es damit um, was entsteht daraus, das waren alles Fragen, was entsteht daraus auch für den Journalismus, die mich umgetrieben haben. Abseits davon war Buenos Aires einfach auch eine ganz spannende Stadt mit tollen, mit durchtanzten Nächten und spannenden Bars und tollen Leuten und wahnsinniger Kultur. Das macht es einem dann natürlich doch nochmal, auch nochmal einfacher. Und das hat alles dazu geführt, dass ich gesagt habe, ich will da nochmal hin und will da meine Diplomarbeit schreiben. Ja, und dann kam eins zum anderen und mittlerweile, ich hatte das vorher schon erwähnt, habe ich auch einen kleinen Sohn, der halb Deutscher, halb Argentinier ist. Genau, da kam eins zum anderen. Und nachdem ich dann irgendwann beschlossen habe, dass ich hier auch immer wieder her möchte als Journalistin, habe ich angefangen, auch andere Länder in Südamerika zu bereisen, dort mehr zu lesen, mehr über die anderen Länder zu erfahren, zu gucken, wo decken sich die Geschichten, was ist das Gemeinsame, und habe mir so langsam diesen Kontinent als Journalistin erarbeitet.
Was würdest du denn sagen, ist das Gemeinsame?
Naja, natürlich die Geschichte. Also es ist ja so, dass Südamerika die Kolonialgeschichte teilt. Bis auf Brasilien waren alle Länder, die ich betreue, unter spanischer Kolonialherrschaft, haben sich dann ja vor 200, 250 Jahren alle sind dann unabhängig geworden. Dann kamen die Unabhängigkeitskriege etc. Also das heißt, es sind sehr, sehr junge Länder im Grunde. Diese Länder teilen auch, dass sie natürlich eine sehr, sehr starke indigene Kultur noch haben. Also vor dem Kolonialreich gab es ja das Inka-Reich, das auch sehr viele Länder beherrscht hat, also bis Mitte Chile runter. Der Süden von Chile und Argentinien war dann eher, wurde dann von Nomaden Indianern, die waren dort zu Hause, die Mapuche. Aber alles, was Peru ist, bis der Norden Argentiniens, der Norden Chiles, das war ja das Inka-Reich. Das wird natürlich geteilt. Und man teilte dann nach der Unabhängigkeit, in dem letzten Jahrhundert, dass man der, ich sag mal in Anführungszeichen, Hinterhof der USA war. Und die USA haben natürlich hier die Länder stark beeinflusst. Es gab in allen Ländern in den 70er Jahren, in fast allen Ländern in den 70er Jahren, Militärdiktaturen, die von den USA auch gestützt wurden. Das weiß man heute. Die CIA war hier sehr, sehr aktiv. Diese Geschichte teilen diese Länder natürlich auch. Und sie teilen dann auch wieder die wirtschaftliche Krisengeschichte. Alle Länder haben im Grunde in den 80er Jahren schwere Schuldenkrisen erlitten. Man spricht damals auch von der lateinamerikanischen Schuldenkrise. Also das hat alle Länder hier getroffen. In den 2000er kam dann die nächste Welle. Also man surft schon in unterschiedlichen Geschwindigkeiten und jedes Land hat seine eigene Geschichte, aber man teilt doch bestimmte Erfahrungen.
Findest du denn, dass wir generell genug wissen über Argentinien und auch die anderen Länder? Oder merkst du, da gibt es ganz viel Unwissenheit? Weil mir ist es so stark aufgefallen, als es um die US-Wahl ging. Natürlich ist die USA ein wichtiges Land, aber diese exzessive Berichterstattung in Deutschland, die fand ich schon ganz schön extrem. Und meistens wird ja nicht mal erwähnt, wenn zum Beispiel in Peru oder in Chile ein neuer Präsident gewählt wird, außer natürlich bei der ARD, weil es da eben besonders viel Sendefläche gibt und auch viele Hörfunkquellen.
Wenn du mich fragst, natürlich nicht. Also hier wird viel zu wenig berichtet und man hat auch oft wirklich ein falsches Bild von den Ländern. Und ich muss das jetzt auch selbstkritisch sagen. Ich bin ja oft in der Situation, dass ich, und das war jetzt durch Corona natürlich nochmal extrem so, dass ich aus Buenos Aires aus über ein Land berichten muss, das 8 Flugstunden entfernt liegt, zum Beispiel Kolumbien. Ich kenne diese Länder, ich habe diese Länder alle bereist, aber wenn dann aktuell was passiert, ich habe natürlich das Glück, dass ich die Leute vor Ort kenne, ich kann dort anrufen und so weiter, aber ich merke immer, wenn man wirklich selber vor Ort ist, wenn man diese Erfahrung selber mit vor Ort macht und wenn man auch da einen breiten Background hat und die Geschichte nochmal zu diesem ganzen Ereignis kennt, dann ist immer alles, und das weißt du als Journalistin ja auch, tausendmal komplexer. Und diese einfachen Erklärungsmuster, die dann auch in 2 Minuten 30 gepackt werden müssen, ja, die können einfach nur eine Übersicht geben. Das ist so. Und deswegen ist es unheimlich wichtig, auch viel unterwegs zu sein. Aber ich erlebe das gerade bei Argentinien natürlich sehr, sehr stark, dass ich oft auch andere Artikel lese und denke, Mensch, das ist doch jetzt gar nicht so oder das stimmt doch jetzt gar nicht so. Und dann ärgert man sich manchmal auch und gerät aber dann auch wieder, selbstkritisch muss ich das sagen, auch manchmal an seine eigenen Grenzen in dem Versuch, das dann jemand in Deutschland in kurzer Zeit zu erklären. Also es sind einfach wirklich eigene Welten, die mit Deutschland oft gar nicht so viel zu tun haben. Also man kann oft einfach gar nicht, man sagt dann, ja, das ist eine linke Partei. Was bedeutet denn links im Kontext eines Landes? Das bedeutet nicht das, was es in Deutschland bedeutet. Dann dieses exzessiv gebrauchte Wort, die Populisten. Das hat auch eine ganz andere Tradition, etwas Populistisches eventuell hier in lateinamerikanischen Ländern, als es das in Deutschland hat. Das sind lauter solche Themen, bei denen man einfach merkt, wie groß oder wie man eigentlich ausholen müsste, um den Menschen bestimmte Sachen doch nochmal näher zu bringen.
Du hast schon gesagt, dass normalerweise dein Job mit sehr viel Reisen verbunden ist. Dieses Jahr war es anders. Würdest du sagen, dass du der Gesamtsituation auch was Positives abgewinnen konntest, weil du jetzt eben auch mehr Zeit mit deiner Familie verbringen konntest, mit deinem kleinen Sohn?
Ja, auf der anderen Seite muss ich sagen, ich vermisse es sehr. Das Reisen, hab am Anfang gedacht, das war ganz spannend, weil ich dachte, okay, ich komme ja jetzt eh nicht weg von meinem Schreibtisch, dann kann ich manche Themen auch anpacken über WhatsApp-Interviews oder über Skype-Schalten, vor denen ich mich vorher gescheut habe, weil ich gedacht habe, ah nee, das mache ich lieber, wenn ich dann da hinreise. So habe ich manche Themen angepackt und habe gemerkt, oh, ich telefoniere jetzt plötzlich mit einer Aktivistin im kolumbianischen Hinterland und vielleicht hätte ich das sonst immer weiter rausgeschoben und gesagt, okay, ich mache das wann anders, wenn ich das nächste Mal in Kolumbien bin. Das war so ganz spannend, dass man durchaus über diese neuen Medien so viel machen konnte. Auf der anderen Seite hat sich das dann relativ schnell erledigt. Irgendwann dachte ich so, also das ist ja eigentlich nicht mein Job. Ich sitze hier ganz viel am Schreibtisch. Ich kann nur ganz wenig raus bei den Sachen, die mit Argentinien zu tun haben und da auch wirklich mit Vorsicht. Das habe ich mir auch immer überlegt. Nicht nur wegen meiner Familie, sondern ja eben auch wegen den Protagonisten. Man möchte nicht selbst zum Überträger werden. Von dem her, ich vermisse mein altes Leben und ich hoffe, dass wir mal wieder reisen können. Ich weiß aber nicht, ob das jemals wieder so wird, wie es früher ist. Also da, man tut ja immer so, ach ja, wenn das dann hier alles vorbei ist, ich bin mir da gar nicht so sicher, was sich da alles so verändern wird.
Hast du dir eigentlich am Anfang der Pandemie, also im März, überlegt, auch in Gesprächen mit deiner Familie oder mit deinem Mann nach Deutschland auszufliegen? Kam das für euch überhaupt in Frage?
Das kam natürlich in Frage, das wäre möglich gewesen. Auf der anderen Seite hatte ich das Gefühl, ich muss hier eben auch unterstützen und ich muss eben von hier auch aus berichten. Ich habe im Rückblick, denke ich, oh, ich wäre vielleicht doch gerne dann gerade im deutschen Sommer in Deutschland gewesen, denn es wurde hier sehr, sehr lang. Wenn man an Südamerika denkt, dann denkt man immer, ach, warmes Wetter, Palmen, Strand. In Argentinien ist das nicht so. Hier ist der Winter auch kalt, vielleicht nicht ganz so kalt wie in Deutschland, aber ungemütlich wird es trotzdem. Und da wurde es mir dann einfach zu lang. Da saß ich dann hier in dieser grauen Stadt. Wir kamen nicht aus der Stadt raus. Ich habe die Natur vermisst. Ich habe von meinen Freunden aus Deutschland in der WhatsApp-Gruppe die Urlaubsfotos bekommen, die dann da durch den Schwarzwald gewandert sind. Die meisten sind in Deutschland geblieben, aber da gibt es ja unheimlich tolle Orte und haben dann das alles Deutschland neu entdeckt und hier lang gewandert und dort lang gewandert. Und ich dachte, oh Gott, und ich möchte auch einfach mal wieder unter einem Baum sitzen. Da wurde es dann schon lang. Da habe ich das vermisst und gedacht, ach, wärst du doch gereist.
Und jetzt ändert sich's aber langsam, weil jetzt bei euch quasi Frühling ist, richtig?
Ganz genau. Also Argentinien ist ja Südhalbkugel. Das heißt, bei uns steht alles auf dem Kopf und bei uns ist gerade Frühling und man spürt das auch. Also für mich war das auch jetzt, ich sitze jetzt hier im T-Shirt und habe keine Schuhe an und draußen ist es warm und genau, die lilafarbenen Jacaranda-Bäume blühen. Das sind Bäume hier in Buenos Aires, die an den Straßen stehen und die Straßen säumen und immer im November blühen die lila Farben und es sieht wunderschön aus. Und da spürt man natürlich auch so ein richtiges Aufatmen jetzt. Also die Leute fangen jetzt an, ihren Urlaub zu planen. Man darf jetzt auch rausreisen aus der Stadt. Es gibt jetzt die ganzen Protokolle und Regeln und wie das alles irgendwie so läuft. Und die Leute fangen an zu planen. Und die Straßencafés sind voll. Also hier werden am Wochenende ganze Straßenzüge gesperrt, damit die Cafés ihre Tische alle auf die Straße stellen können. Das ist richtig schön. Also das denke ich so, hoffentlich bleibt das so in Buenos Aires auch, dass das einfach eingeführt wird. Die Parks sind voll, die Leute machen in Fußgängerunterführungen Fitness. Es gab wie überall wahrscheinlich auch einen regelrechten Fahrradboom. Es wurden hier die Hauptverkehrsstraßen der Stadt, da wurde jeweils eine Spur gesperrt, damit die Leute jetzt da wirklich einen Highway haben, um ins Zentrum zu düsen. Das sind so die Sachen, die mir Freude bereiten jetzt. Aber ich weiß natürlich auch, dass ich aus einer sehr privilegierten Situation spreche. Aus einer sehr privilegierten Situation, in der ich schon die Pandemie erlebt habe. Wir haben zwar nur eine kleine Wohnung, aber wir haben eine große Terrasse. Das hat einfach während des Lockdowns geholfen. Wir wohnen in einem Viertel, in dem die Leute nicht dicht auf dicht leben, sondern es gibt breite Gehsteige, es gibt viel Grün, es gibt Parks, es gibt Einfamilienhäuser. Also hier ist Platz. Und beide, mein Mann und ich, haben Jobs, die eben aus der Homeoffice machbar waren. So heißt, wir konnten weiterarbeiten, wir konnten weiter Geld verdienen. Aber es gibt natürlich, wenn man durch die Stadt fährt, sieht man ganz, ganz viele heruntergelassene Läden. Gerade die Gastronomie hat hier sehr gelitten. Die tolle Kultur, für die Buenos Aires berühmt ist, hat sehr, sehr gelitten. Man geht davon aus, dass wirklich 30% der Restaurants hier einfach die Krise nicht überstehen oder ich sehe auch schon ganz viele, die es nicht überstanden haben. Das heißt, und die Stadt ist auch sehr viel leerer als früher. Also man hat so das Gefühl, der Rhythmus wurde runtergefahren. Das heißt, die krasse Wirtschaftskrise ist zu spüren. Sie trifft mich und meine Familie nicht so hart. aber ganz viele andere Menschen hier. Und ich denke, ja, das wird man nächstes Jahr noch mal viel, viel stärker auch spüren. Und man merkt es auf der Straße, man sieht mehr Leute, die auf der Straße schlafen. Man sieht Leute, die wirklich auf der Straße herumziehen, alles versuchen, alles Mögliche versuchen zu verkaufen. Es gibt hier eine sehr, sehr große Armut, die schon vorher groß war und jetzt mit dieser Corona-Krise noch mal angestiegen ist. Und ich denke, das wird man im nächsten Jahr noch mal viel stärker spüren.
Wir haben hier im Podcast eine kleine Tradition. Ich frage die Korrespondentin immer nach ihrem Lieblingsplatz, so dass man Gelegenheit hat, quasi an einen Ort zu kommen, den man vielleicht nicht aus den Reiseführern kennt. Anne, was ist denn dein Lieblingsplatz in Buenos Aires?
Also ich habe zwei, wenn das erlaubt ist. Einer in Buenos Aires und einer außerhalb von Buenos Aires. In Buenos Aires ist es gerade neu in Corona-Zeiten mein Lieblingsplatz geworden. Und zwar die Zugstation in Coghlan. Coghlan ist ein Viertel, das gar nicht weit entfernt liegt von unserer Wohnung. Und rund um diesen Bahnhof von Coghlan, der wunderschön ist, also man muss sich das vorstellen, das ist so eine gewölbte Eisenbrücke über die Schienen, alte Bahnhofshäuschen, das ist so richtig wie aus so einer ganz anderen Zeit noch. Also wurde ja auch gebaut, als hier Argentinien praktisch die Hochzeit hatte, 40er, 50er Jahre, und so sieht das auch noch aus. Und in der Nähe ist eben eine Art Platz und auch Spielplätze. Und das war so unser Stammplatz während dieser Corona-Zeit und ist es auch noch, zu dem wir immer mit unserem Sohn gegangen sind. Da waren dann eben auch andere Kinder und da hat man sich dann so richtig zusammengeschlossen. Und jetzt ist eins von diesen kleinen Bahnhofshäuschen, ist in ein wunderschönes kleines Café reingezogen. Und die Leute fangen jetzt plötzlich an dort, also gibt's auch richtig guten Kaffee und leckeren Kuchen und da wurden jetzt Tische aufgestellt unter den Bäumen, man sitzt da auch ganz herrlich und das hat sich so richtig zu einem kleinen Treffpunkt herauskristallisiert und wir kennen jetzt auch schon die Nachbarn, das ist irgendwie das Schöne an dieser Corona-Geschichte jetzt auch gewesen, also muss man ja auch manchmal sagen. Dadurch, dass die Kindergärten und Kitas und so alles geschlossen waren, haben natürlich wir ganzen verzweifelten Eltern irgendwie versucht, uns auszuhelfen. Und wir haben ganz viele haben sich eben auf diesem Platz getroffen. Und man hat sich dann auch selbst, ist man miteinander ins Gespräch gekommen. Wir haben dort nette Eltern kennengelernt. Das ist in Argentinien gar nicht so selbstverständlich, dieses man spricht sich auf der Straße an und macht dann was zusammen. Aber ja, da hat sich so eine kleine Nachbarschaftsgruppe herausgebildet. Und das würde ich sagen, ist mein Lieblingsplatz in Buenos Aires. Und mein Lieblingsplatz außerhalb von Buenos Aires ist das Tigre-Delta. In Argentinien liegt er am Rio de la Plata. Und hinter diesem oder rund um diesen Rio de la Plata liegt eines der größten Süßwasser-Deltas der Welt. Mit lauter verzweigten Kanälen und Inselchen. Eine wunderschöne Flusslandschaft. Und dort gibt es kleine Ferienhäuschen, auf die man herausfahren kann. Ich denke, das werden wir jetzt auch in den nächsten Wochen mal machen. Und das ist sozusagen die grüne Seele der Stadt. Man ist innerhalb von anderthalb Stunden dort und da ist eine andere Welt. Man ist umgeben von Grün, von Wasser, von Moskitos leider auch. Und ja, das ist mein zweiter Lieblingsplatz in Buenos Aires.
Hat man direkt Lust, vorbeizuschauen. Vielleicht zum Abschluss noch die Frage, du hattest ja auch mal vor einiger Zeit eine Geschichte bei uns, als es um die Abtreibungsreform in Argentinien ging. Da kann ich mich an diese grünen Heiztücher erinnern. Vielleicht kannst du uns da ein kurzes Update geben, wie ist da die aktuelle Lage?
Ja, da gibt's sehr viele Neuigkeiten und zwar Mitte November, also jetzt gerade vor kurzem, hat der Präsident Alberto Fernández endlich, muss man sagen, angekündigt, dass er das Projekt, dass es das Gesetzesprojekt im Kongress einbringen will. Das heißt, es geht neu los. Es gibt einen neuen Anlauf, dass freiwillige Schwangerschaftsabbrüche, dass das legalisiert wird. Und zwar soll das möglich sein innerhalb von den ersten 14 Wochen. Es soll innerhalb des öffentlichen Gesundheitssystems möglich sein, gratis. Es soll Unterstützung und Beratung für Mütter geben, etc. Also das Gesetzesprojekt, so wie das eigentlich im Vorfeld ein ähnliches Gesetzesprojekt im Grunde, so wie das schon beim ersten Anlauf war. ähnlich wie in Deutschland, nur dass eben die Frist für die Abbrüche 14 Wochen sind, dass es im öffentlichen Gesundheitssystem gratis stattfinden soll. Und das wird jetzt neu diskutiert. Da sind wir jetzt alle total gespannt. Wir gehen davon aus, kurzer Exkurs, Argentiniens Politik funktioniert ähnlich wie die US-amerikanische. Es gibt im Kongress zwei Kammern, Abgeordnetenkammer und Senat. Zuerst wird in der Abgeordnetenkammer abgestimmt. Wir gehen alle davon aus, dass es dort durchkommt. Schwierig wird der Senat. Da sitzen die Gouverneure der einzelnen argentinischen Provinzen. Und ganz viele dieser Provinzen sind sehr konservativ, sehr katholisch, sehr machistisch organisiert, gerade im ärmeren Norden des Landes. Da wird es knapp. Ich habe gerade noch eine Nachricht gesehen, es wird wohl weniger knapp werden, aber zwei Senatoren haben sich jetzt wieder umgedreht. Also da wird es ein richtiges Erbsenzählen geben. Man sagt das hier in Argentinien der Poroteo. Also da wird wirklich, da geht's um jede Stimme. Und das wird jetzt die Debatte sein, die uns jetzt über diesen argentinischen Sommer auch begleiten wird. Und da gehe ich auch wieder davon aus, dass es tatsächlich jetzt wieder dazu kommt, dass die Leute wieder auf die Straße gehen mit den grünen Halstüchern. Die Marea Verde, also das grüne Meer, wird wieder wogen. Und man darf gespannt sein. Also die Hoffnung ist groß, dass es diesmal durchkommt.
Wir biegen schon fast auf die Zielgerade ein. Ich habe noch zwei letzte Fragen, Anne. Wir haben gerade über die Abtreibungsreform gesprochen und du hast auch über die sozialen Bewegungen gesprochen, ganz am Anfang, die dich fasziniert haben, schon ganz lange, die dich das Land begleitet. Wie würdest du denn die Lage im Hinblick auf den Feminismus in Argentinien beschreiben? Also ist da in den letzten Jahren was in Bewegung gekommen und wenn ja, wie sieht das konkret aus?
Auf jeden Fall. Also ich denke, Argentinien hat da eine Vorreiterrolle übernommen. Wir erleben das ja gerade in ganz Lateinamerika, also wirklich von Mexiko bis runter nach Chile, dass Frauen politisch immer mehr Einfluss nehmen, dass die Frauenbewegung an Kraft gewinnt, an Kreativität gewinnt und vor allem, dass die Netzwerke zwischen den Ländern zunehmen. Du hattest mich ja vorher gefragt, was verbindet eigentlich die Länder? Ich glaube, die Frauenbewegung, strickt da gerade wirklich ein riesengroßes Netzwerk vom Rio Grande nach Tierra del Fuego. Und ich würde sagen, da darf Argentinien durchaus auch stolz sein, dass die da so ein bisschen einen Meilenstein am Anfang gesetzt haben. Vor 2015 genau, hat hier die Bewegung Ni Una Menos ihren Ausgang genommen. Ni Una Menos, das bedeutet keine einzige weniger. Im Grunde soll das heißen, keine einzige ermordete Frau mehr. Dann das Ganze hat seinen Ausgang genommen nach einer besonders brutalen Serie an Frauenmorden, an Femiziden, die es hier gab, über denen in den Medien auch berichtet worden ist und hat eine Gruppe von Künstlerinnen, von Schriftstellerinnen und Journalistinnen sozusagen den Aufschrei in den sozialen Medien gestartet. Ni una menos. Es kann nicht sein, dass diese brutale Epidemie, muss man wirklich auch sagen, an Femiziden, an Frauenmorden weitergeht. Es muss endlich was passieren. Und damals, am 3. Juni 2015, sind dann wirklich spontan Hunderttausende auf die Straße gegangen. Ich erinnere mich noch genau, wir standen auf der Straße. Es gab auch irgendwie gar nicht so richtig eine Bewegung. Also wir wussten gar nicht, wohin wir laufen sollten, weil es war auch keine Marcha, also keine Demo in dem Sinne, sondern es gab auch keine großartigen Sprecher, sondern wir standen da einfach. Und das war aber trotzdem so ein bewegendes Gefühl. Ich erinnere mich damals noch, ich habe diese Interviews damals auch aufbewahrt und damals geführt, dass wirklich das ein Einschnitt war. Und da hat die Frauenbewegung an Fahrt aufgenommen. Ni Una Menos gibt es mittlerweile in fast, wirklich sagen, allen lateinamerikanischen Ländern. Das Wahrzeichen ist das lila Kopftuch und dann kam eben danach auf dieser Welle, auf diesen Netzwerken, auf den Gruppen, die daraus auch entstanden sind, hat sich natürlich die ganze Debatte um die Legalisierung von Abtreibung angeschlossen, die dem Ganzen auch nochmal so einen riesen Push gegeben hat. Und ich würde sagen, es hat sich seitdem durchaus was getan. Also ich bin gerade zum Beispiel, Spoiler, an der Geschichte dran, da möchte ich erzählen, wie hier die Gender-Polizeistationen funktionieren, denn das gibt es in Argentinien, es gibt hier gender-geschulte Polizeibeamte, spezielle Stationen, Polizeistationen, Kriminalkommissariate, die auf Gender spezifische Gewalt spezialisiert sind, dort entsprechend auch mit ausgestattet sind, mit Psychologen, mit Therapeuten, mit Netzwerken und Kontakten, wie man in solchen speziellen Situationen eben agiert, um nicht auch als Behörde, denn das ist ja Teil des großen Problems dieser Gewalt gegen Frauen, die Frauen nicht erneut zu Opfern zu machen, indem man ihnen nicht glaubt, indem man sie zurückschickt zum Gewalttäter etc. etc. Also das ist eine Sache, die hat sich hier bewegt in Argentinien und das wäre nicht möglich gewesen ohne den großen Druck der Frauenbewegung. Und die zweite Geschichte, diese Frauenbewegung macht sich natürlich auch in der Politik bemerkbar. Wir haben hier eine Quotenregel fürs Parlament. Wir haben hier immer mehr weibliche, einflussreiche Politikerinnen. Ich habe neulich eine Geschichte gemacht über die jüngste Abgeordnete Lateinamerikas, Ofelia Hernandez, die auch berühmt geworden ist, damals als 19-Jährige während der Abtreibungsdebatte. Also man spürt das eben, dass hier wirklich ein neuer Wind weht.
Und wie sehen eigentlich eure Pläne aus für die nächsten Jahre? Also wollt ihr für immer in Argentinien bleiben oder geht's doch nicht irgendwann wieder zurück nach Deutschland?
Ich freue mich, dass du mich diese Frage fragst, Pauline, denn das ist die klassische Frage, die ich so oft beantworten soll und die ich immer wieder gefragt werde und auf die ich aber keine klare Antwort habe. Also wir lassen uns das offen. Und wir sind da, glaube ich, auch alle recht flexibel. Wir lassen uns das offen gucken, was auf uns zukommt. Eine Sache, die mich Corona gelehrt hat, die mich aber auch das Leben in Argentinien gelehrt hat, ist, zu lange Pläne nach vorne zu machen, bringt oft gar nichts. Es kommt dann immer am Schluss alles anders. Von dem her, ja, das war auch so eine Weisheit, die mich durch die harte Zeit des Lockdowns getragen hat. Einfach einen Fuß vor den anderen setzen und dann mal gucken, was passiert.
Liebe Anne Herberg, vielen Dank für das Gespräch.
Ja, vielen Dank an dich, Pauline. Hat sehr großen Spaß gemacht, ein bisschen mehr über Argentinien zu erzählen. Das kann man ja so im Alltagsgeschäft oft gar nicht machen.
Auf jeden Fall nicht in 2:30. Also ich habe viel Neues erfahren. Ich hoffe, unsere Hörerinnen auch. Auf jeden Fall danke ich euch für euer Interesse. Und zum Schluss noch der Hinweis, dass ihr uns Korrespondentinnen auch unterstützen könnt mit 5 oder mit 10 Euro im Monat oder auch mit einer einmaligen Spende. Dafür geht ihr einfach auf unsere Webseite deine-korrespondentin.de und drückt auf den Button Unterstützen oder Spende. Wir sagen danke, gracias und adios.